Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
Hallo Christina.
Hallo Katrin.
Heute haben wir Nils Brüggesheimke von Mobilwerk aus Wuppertal zu Gast. Es geht um die Mobilität der Zukunft. Nils hat einen Master in Geografie und leitet bei Mobilwerk Projekte im Bereich Verkehrsgutachten und Mobilitätskonzepte. Er ist zudem ein IHK-zertifizierter Mobilitätsmanager und hat umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich. Wir freuen uns auf deine Einblick und Expertise heute. Hallo Nils.
Ja, hallo.
Und dann kommt schon die erste Frage für dich, Nils. Worüber musstest du in den letzten Tagen lächeln?
Ja, gerade gestern muss ich tatsächlich lächeln und allerdings auch ein bisschen schmunzeln darüber, dass ein tatsächlich größeres Bahnchaos mit Weichenstörung und anschließendem Polizeieinsatz quasi gleichzeitig dazu geführt hat, dass sich die Wege von mir und die eines guten Freundes per Zufall in Düsseldorf am Hauptbahnhof getroffen haben und wir dadurch zusammen einen schönen Abend hatten, während wir dann zusammen die Wartezeit überbrückt haben. Also da wurde die nervige Wartezeit dann auch ganz schnell zu Quality Time umgewandelt.
Okay, also Bahnchaos wird zur Quality Time. Super. Was wolltest du als Kind werden?
Ja, so einen richtigen Wunsch hatte ich, glaube ich, gar nicht. Ich bin als Kind auch schon immer neugierig gewesen und konnte mich auch irgendwie als Kind schon für vieles begeistern und habe mich auch mit vielen Dingen und dann tatsächlich auch mit vielen Berufen beschäftigt, was sich auch so ein bisschen in meiner Studienwahl gezeigt hat. Also vom Lehramt Pädagogik und Geschichte zur Geografie irgendwie gekommen. Und da habe ich mich dann irgendwie schließlich so vertieft, dass ich in dem aktuellen Bereich angekommen bin. Also deswegen so einen richtigen Wunsch gab es gar nicht.
Was kannst du denn besonders gut?
Ja, es war eine fiese Frage. Ich würde eher sagen, was liegt mir vielleicht? Also es macht mir Spaß, mich in neue Dinge einzuarbeiten und mich auch auf neue Situationen einzulassen und mich dann gleichzeitig auch für Neues zu begeistern. Das ist so, ja, ein bisschen typischer Geograf eben.
Okay, und dann die letzte Frage. Was weiß niemand von dir oder nur wenige?
Da ich eigentlich recht offen bin, ist das auch schwer zu beantworten, aber ich glaube, vor allen Dingen so im Büro wissen wenige, dass ich neben dem Büroalltag gerne auch mal handwerklich aktiv werde und zum Beispiel unsere Möbel in der Wohnung baue.
Schön, danke.
Und dann wäre die nächste Frage nach deinem Weg, wie du da gelandet bist, wo du jetzt bist, hast du ja gerade schon mit angefangen. Du hast mal Lehramt studiert, aber dann ging es ja noch ein bisschen weiter.
Genau, ja, also wie schon angedeutet, eigentlich ganz allgemein durch die Geografie und da auch vor allen Dingen durch das Nebenfach Städtebau. Da ist dann so ein bisschen Interesse an der Stadtplanung auch bei rumgekommen. Und während des Bachelor habe ich dann schon mal mich umgeguckt, auch so ein bisschen in der Praxis Fuß zu fassen und habe ein Praktikum in einem Büro für Verkehrs- und Stadtplanung gemacht und bin dann da auch in Berührung mit der Verkehrsplanung gekommen und habe dann mit Interesse danach noch in dem Büro nach dem Praktikum als Werkstudent weitergemacht und habe dann dieses Interesse, also diese Neugier und Interesse an dem Thema Verkehr und Mobilität während des Studiums noch weiter vertieft in zwei weiteren Stationen. Mit zwei weiteren Büros Bezug zur Verkehrsplanung. In dem einen oder in dem letzten habe ich dann auch meine Masterarbeit geschrieben im Bereich der Radverkehrsinfrastruktur in einem Projekt, was dann da gelaufen ist für eine Kommune. Also quasi klassisch der Bereich der Verkehrs- und Mobilitätsplanung auf lokaler Ebene. Und für den Berufseinstieg bin ich dann einer geografisch gesehen etwas größeren Ebene der Projektarbeit eingestiegen und habe bei einem Beratungsunternehmen gearbeitet und dort Projekte auf nationaler und ja auch internationaler Ebene, beispielsweise für die OECD oder für Daimler Trucks oder auch die NBW im Bereich der Elektromobilität durchgeführt. Und nach gut zwei Jahren bin ich dann da wieder rausgegangen und habe gewechselt in ein Ingenieurbüro für Tiefbau und Erschließung, die aber auch einen Schwerpunkt für die konzeptionelle Verkehrsplanung hatten und bin dann so gesehen wieder zurück zu dem gegangen, was ich im Studium eigentlich schon angefangen hatte. Und da habe ich so klassische Verkehrsgutachten und auch erste Mobilitätskonzepte für, also so im Nahbereich, quasi so auf kleinräumiger Ebene gemacht. Und nach gut anderthalb Jahren haben wir die Abteilung dann in dem Büro ausgegründet und die neue Gesellschaft, also Mobilwerk, dann gegründet und diese Abteilung dann überführt. Und da arbeiten wir jetzt an verschiedenen Themenbereichen der gesamten Verkehrs- und Mobilitätsplanung, wie Mobilitätskonzepte bei Bauvorhaben oder aber auch das betriebliche Mobilitätsmanagement, was immer wichtiger wird. Und so versuchen wir da einfach aktiv an der Verkehrs- und Mobilitätswende mitzuarbeiten und auch mitzugestalten.
Okay, da schließe ich jetzt mal an. Also, welche Herausforderungen habt ihr aktuell, ne? Das Thema Bahnfahren hatten wir ja gerade schon kurz. Da wolltest du ein bisschen was zu sagen. Ich halte mich da jetzt ein bisschen zurück. Was gibt es für Alternativen, ne? Für Autos, E-Mobilität und so? Was beschäftigt euch da gerade? Wo seid ihr da dran?
Ja, ganz, ganz klassisch ist es tatsächlich einfach erstmal die gesamte Verkehrs- und Mobilitätswende. Also, die Herausforderung für die Verkehrsplanung an sich besteht ja vor allem darin, die gesellschaftlich notwendige Mobilität, die wir alle haben oder wollen, auch umweltverträglich zu gestalten. Und die größte Problematik ist da aktuell tatsächlich die Abkehr von der klassischen Kfz-Planung der letzten Jahrzehnte. Also dieses Stichwort autogerechte Stadt geistert ja auch überall und immer wieder rum. In der Planung, das ist ja vielfältig bekannt, ist halt immer noch sehr viel darauf ausgelegt. Das heißt, wir planen eigentlich immer noch das Auto mit, wenn wir Stadt planen. Wir haben natürlich irgendwie ein paar Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Stellplatzsatzung der eigenen Kommunen. Und die ist auch ganz gut. Es ist immer noch ein bisschen fokussiert auf das Kfz wegen der Stellplätze. Aber durch Möglichkeiten von Mobilitätskonzepten kann man da auch Minderungen erwirken. Und das gibt einem auch so ein bisschen die Möglichkeit. Da wird sich aber tatsächlich auch noch relativ selten rangetraut. Das liegt natürlich daran, dass Investoren oder Entwickler auch dann monetäres Interesse haben und am Ende die Vermarktbarkeit auch da sein muss. Und da wir immer noch diese Kfz-zentrierte Planung haben, ist das am Ende vielleicht auch schwierig, das Ganze zu vermarkten.
Vielleicht noch ein Hinweis kurz für diejenigen, die die Stellplatzsatzung vielleicht nicht kennen. Also für uns, die alle in der Planerblase unterwegs sind, ist das, glaube ich, klar. Aber eine Stellplatzsatzung ist etwas, was die Kommunen oder auch Länder teilweise erlassen, wo drin geregelt ist, wenn neue Nutzungen entstehen, wie viel Stellplätze für Autos, Fahrräder und so weiter eine Nutzung hervorruft und dann auch untergebracht werden müssen. Aber dafür gibt es ja auch andere Möglichkeiten, wie ich diese Stellplatzsatzung und den Stellplatzbedarf minimieren kann, wenn ich beispielsweise, und da komme ich wieder zu dir, Nils, vielleicht ein Mobilitätskonzept mache, oder?
Das ist korrekt. Also wenn wir da Quartiere zum Beispiel entwickeln oder auch jetzt Einzelbebauungen sehen, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, von vornherein das Ganze mitzuplanen. Die Herausforderung da besteht dann natürlich auch wieder, dass wir dadurch häufig auch Insellösungen schaffen. Das heißt, wir haben dann ein neues Quartier vielleicht entwickelt oder sind dabei, das zu entwickeln und versuchen, die Mobilität des Quartieres so umweltgerecht und nachhaltig wie möglich auch darzustellen. Und das Problem an der ganzen Sache ist aber, wenn ich das jetzt in einer großen Stadt mache, wie Köln zum Beispiel, dann ist das eine schöne Insel, die dann da existiert. Aber sobald ich dann mit meiner Mobilität diese Insel wieder verlasse, stehe ich im Zweifel wieder vor einer autozentrierten Stadt. Das heißt, wenn wir häufig diese Quartiere und Entwicklungen betrachten, dann müssen wir versuchen, diese Insellösung auch in die Vernetzung zu bringen. Das heißt, wir müssen insgesamt die Vernetzung voranbringen in den Städten und wir müssen aber auch insgesamt dann diese Mobilitätskonzepte vor allen Dingen bedarfsorientiert planen. Also wir können da schöne Mobilstationen hinstellen und das alles auch noch ein bisschen begrünen und sieht dann alles gut aus. Wenn dann dabei Mobilitätsformen drinstehen, die Bewohner oder die Nutzer gar nicht brauchen, dann haben wir am Thema vorbeigearbeitet.
Da würde ich jetzt mal einhaken, genau. Also die Menschen müssen erreicht werden, ne? Und die haben ja vielleicht auch andere Bedürfnisse. Ich denke jetzt mal so ganz kurz an mich. Eigentlich darf ich es ja nicht erzählen, aber ich habe ja auch noch ein Auto. Ich parke das auch gerne nicht so weit weg von meiner Wohnung. Also ich möchte, dass das alles schön um die Ecke ist, riecht mich schon auf, wenn irgendwo Baustellen sind. Das mal hochgerechnet, das Thema kennst du sicherlich. Menschen sind nicht wirklich zur Veränderung bereit. Können wir da von anderen Konzepten lernen? Also Niederlande, Kopenhagen, habt ihr da irgendwas? Wie geht ihr das an? Weil ich meine, das soll ja auch sich schnell jetzt entwickeln, ne? Wenn wir an 2030 denken, also ich sag's jetzt mal so, ich sehe das noch nicht, dass dann weniger Auto gefahren wird im Moment. Wenn wir auch auf die Bahn gucken. Wie schätzt ihr das ein? Wie macht ihr das?
Ja, das ist tatsächlich etwas schwierig. Also wir müssen vor allen Dingen Städtebau und Stadtplanung und Stadtentwicklung mit der Verkehrsplanung ganz eng verzahnen. Und wenn wir in dem Fall, du hast es angesprochen, das Beispiel Niederlande oder auch beispielsweise Kopenhagen mit reinnehmen, dann haben wir da direkt ein Stichwort, und zwar Infrastruktur. Also jeder, der nicht sehr passionierter Fahrradfahrer ist, der hat keinen Spaß, auf unbequemen und unsicheren und umständlichen Wegen Fahrrad zu fahren. Auch, also dieses Beispiel Niederlande, Kopenhagen hört man sehr häufig und teilweise ist man auch ein bisschen überdrüssig, muss ich auch ganz ehrlich zugestehen. Aber es hat natürlich auch seine Berechtigung. Also die Niederländer bauen und denken den Radweg von vornherein mit. Das heißt, der ist baulich getrennt, der ist breit genug und der ist nicht da, wo gerade mal eben noch Platz war. Dann ist diese Infrastruktur auch logisch vernetzt und wir haben eine Durchgängigkeit. Das heißt, wir haben dort keine Barrieren. Wenn wir deutsche Städte oder Planung angucken, dann ist häufig das, was man von Bürgern oder Nutzern hört, ja, ist ja eine super, super Bike Lane hier oder ein super Fahrradweg, aber der endet da vorne nirgendwo. Also da sind wieder Barrieren, die dann in den Niederlanden eigentlich nicht entstehen. Und wenn es dann richtig gut läuft, dann gibt es noch smarte Ampelschaltungen, die Anlehnbügel an der Ampel, dass ich irgendwie den Fuß gar nicht mehr vom Pedal nehmen muss. Und super häufige Mülleimer, wo ich meine Bananenschale, wenn ich unterwegs mal schnell noch eine Banane gesnackt habe, einfach nur entsorgen kann und nicht das Problem habe, ich muss anhalten.
Das ist eigentlich ein ganzheitliches Problem. Also ihr könnt das als Mobilitätsmanager, Planer gar nicht annehmen oder ihr nehmt es an, aber könnt es nicht alleine lösen, sondern da muss man viel ganzheitlicher denken. Da müssen alle gemeinsam an einem Strang ziehen und vielleicht muss man dann so konsequent sagen, okay, wir nehmen mal eine ganze Spur für die Autos weg und machen da dann auch bessere Voraussetzungen für alle, die Lust haben, Fahrrad zu fahren und um noch mehr auf die Straße zu bringen, aufs Fahrrad zu bringen. Das hast du ja auch erwähnt, dass viele da sich gar nicht motiviert genug fühlen, aufs Fahrrad zu steigen.
Ja, total. Also neben dieser Straßeninfrastruktur, die natürlich auch vorhanden sein muss, ist es natürlich auch so, das ist jetzt wieder auf die Niederlande bezogen, es gibt halt Abstellanlagen. Wir haben an Schulen, in Innenstädten überall ausreichend Abstellanlagen und auch an Bahnhöfen ausreichend. Das heißt, wir haben an Bahnhöfen da auch noch den Vorteil, dass wir den Anschluss an die anderen Verkehrsmittel ermöglichen, um somit noch viel mehr erreichen zu können mit dem Fahrrad. Und, das ist ganz wichtig, die Niederländer haben natürlich auch ein ganz anderes Mindset. Ja, also da stellt sich häufig gar nicht die Frage, oh, nehme ich heute das Fahrrad oder fahre ich doch im Auto. Die sitzen dann auf dem Fahrrad. Also wer mal irgendwie werktags in einer etwas größeren Stadt in den Niederlanden war und die Berufspendler gesehen hat, da wird halt auch viel mal auf dem Fahrrad jongliert. Ne? Also die brauchen das Auto halt nicht. Also die sind uns aber auch Jahrzehnte voraus in der gesamten Planung. Deswegen ist es natürlich auch wieder dieses Mindset ein bisschen einfacher.
Gut, du sagst, die sind uns Jahrzehnte voraus. Wir wollen ja auch einen Umschwung haben. Wir kommen ja aus einer Fahrradstadt, Münster, ne? Wir fahren auch alle Rad, also wird uns nachgesagt, ne? Und trotzdem sind unsere Wege mit Sicherheit nicht so, wie sie sein sollten. Ich habe hier um die Ecke eine Radstraße. Ich fahre da auch gerne mit meinem E-Bike mal eben schnell drauf. Es ist immer kompliziert, ne? Die Autos akzeptieren das auch einfach gar nicht, dass wir da auf der Straße fahren. Es ist sehr spannend. Ne, wie viel Zeit brauchen wir denn noch? Also, ne, was muss da noch eine andere Beteiligung passieren? Irgendwas muss ja passieren, sonst kriegen wir das Umdenken ja auch nicht hin. Also, ich meine, die E-Bike-Kultur hat sich ja total verändert durch Corona, ne? Da sind ja viele Menschen, auch viele jüngere Menschen, sind ja viel mehr mit diesen Rädern unterwegs. Also, dadurch ist auch ein anderer Drive da, ne? Das merkst du ja auch. Ich habe auch eine andere Schnelligkeit, ne, im Gegensatz zu den normalen, in Anführungsstrichen, Fahrradfahrern. Auch da passieren vielleicht eher Unfälle. Ich kann das nicht so genau einschätzen, da habe ich jetzt nicht so die Ahnung, du vielleicht mehr. Und du sagst ja selber, es wird immer noch im Sinne der Autos geplant. Also, wie geht der Weg dahin? Oder hast du eine Idee? Oder was macht ihr da?
Ja, es ist natürlich insgesamt auch in den Planungsprozessen in Deutschland ja relativ langwierig. Ne? Also wir haben die, wenn wir von der autogerechten Stadt sprechen, die ist nach dem Zweiten Weltkrieg in den zerstörten Städten und weiter dann aufgebaut worden und auch über Jahrzehnte aufgebaut worden. Und diese Strukturen an sich erstmal zu ändern, das funktioniert nicht von heute auf morgen, das ist einfach ein Prozess. Und in unserem Planungsdenken oder in unserem Planungshandeln in Deutschland haben wir ja sowieso relativ lange Zeiträume. Also da muss man einfach auch von ausgehen, dass das insgesamt die Umplanung relativ lange dauert. da jetzt irgendwie eine Zahl in den Raum zu werfen, ist natürlich schwierig, aber auch Fahrradstädte wie Münster haben Probleme und es ist halt irgendwie manchmal unverständlich, warum es nicht schneller geht oder warum nicht einfach auch mal gemacht wird.
Okay, machen, da steige ich jetzt mal ein. Ich finde ja auch dieses, was du auch gesagt hast, Mindset und Veränderung fängt im Kopf an. Und ich glaube, viele sind ja auch motiviert und das muss ja auch jeder für sich gucken, wie kann ich vielleicht selber etwas aktiv zur Mobilitätswende beitragen oder welche Möglichkeiten gibt es, mich anders fortzubewegen. Ich habe zum Beispiel auch Ressourcen verknappt, indem wir uns jetzt einen Dienstwagen im Büro teilen, den wir maßgeblich für berufliche Fahrten einsetzen und privat versuche ich viel mit Fahrrad und Bahn zu machen. Hast du irgendwie einen Tipp für jemanden, der sagt, okay, ich möchte jetzt dieses Thema angehen, was ich machen kann, betriebliches Mobilitätskonzept hast du auch schon angesprochen oder hast du andere Tipps, wo du sagst, okay, wenn jemand Bock hat, dann hier meine Tipps, wenn ihr Mobilität ändern wollt.
Ja, das ist natürlich, also das ist schwierig auch allgemein zu sagen, ne? Weil wir haben ja allein in Deutschland so viele diverse Räume, also wir haben Land, Stadt und die städtischen Räume an sich sind ja auch schon so unterschiedlich, wenn man sich alleine den Vergleich Wuppertal-Köln ansieht, da ist nicht viel Strecke zwischen, aber die Topografie ist eine komplett andere. Ich glaube, was wichtig ist, man darf es nicht ganz mit dem Hammer machen, sozusagen. Das heißt, insgesamt muss es, glaube ich, eine Mischung vielleicht werden, auch aus Verknappung, wie du es gerade schon gesagt hast, nur dass man irgendwie auch die Möglichkeiten gar nicht mehr so groß aufwirft, mit dem Auto zu fahren, aber gleichzeitig Alternativen anbietet. Also wenn ich keine funktionierende Alternative zum Auto habe, dann steige ich auch nicht um. Und solange ich mein Auto noch vergleichsweise sehr günstig mitten in der Stadt vor meiner Haustür abstellen kann und das Auto generell gefühlt noch sehr günstig ist, ist es auch eine Hürde, den Umstieg zu machen. Also wir brauchen weniger Barrieren und es muss einfacher sein. Dann ist es erstmal möglich, auch Menschen, die vielleicht nicht bereit sind, eine hohe Hürde zu nehmen, dazu zu bewegen, das Auto vielleicht stehen zu lassen. Ich glaube aber auch, dass da positive Erfahrungen ganz, ganz wichtig sind. Also der Mensch muss dabei positive Erfahrungen machen. Man kann zum Beispiel einfach auch mal mitnehmen, dass das Bahnfahren oder auch mal mit dem Rad zur Arbeit fahren auch positive Effekte haben kann. Wenn ich mich morgens aufs Fahrrad setze, dann bin ich vielleicht schon mal ein bisschen wacher und habe den Sport des Tages weg. Ich glaube, solche Sachen muss man sich auch wieder in Bezug auf dieses Mindset vielleicht auch nochmal vor Augen halten. Und man sieht es aber auch häufig, dass die Situationen, in denen das Auto oder der Autoverkehr zurückgenommen wird an Straßen und an Plätzen, vorher ganz große Ängste hervorruft und die Einzelhändler auf die Barrikaden gehen und sagen, oh, und ich habe hier keine Kunden mehr. Und hinterher alle sagen, oh, Mensch, toll, dass hier ein lebenswerter Raum entstanden ist. Und so gut wie jetzt ging's uns vorher noch gar nicht. Aber im Endeffekt glaube ich, dass jeder einfach irgendwo auch mal anfangen muss und da für sich seine positiven Effekte rausnehmen kann. Aber das muss halt auch Step für Step gehen vielleicht und nicht irgendwie auf einmal. Das muss man als Prozess, glaube ich, sehen.
Ja, auf einmal fände ich jetzt auch schwierig. Ich glaube, Pilotprojekte wären da sicherlich gut, wobei eins ist, glaube ich, gescheitert in München, ne? Ich weiß das gerade gar nicht mehr, Christina, ne? Da haben die ja gerade so eine Straße versucht zu beruhigen, was ja wirklich glorreich gescheitert ist. Ich weiß, dass das hier in Münster auch immer wieder ein Thema ist. Genau, man muss anfangen. Jetzt hat der ÖPNV da aber auch eine, ne, spielt auch eine Rolle. Also was muss da eigentlich passieren, damit, ne, also ich, damit das planbarer wird, auch für mich, wenn ich irgendwie, ne, anders als mit dem Auto irgendwo hinkommen will. Die Bahn haben wir auch angesprochen. Also das sind ja alles Sachen, ne, ich, deswegen ich mein Auto auch noch nicht stehen lasse, weil ich jetzt tatsächlich, ne, ich sag's mal kurz, ich muss Sonntag nach Düsseldorf, Christina und ich machen eine Fortbildung, ich werde jetzt mit dem Auto dahin gefahren, weil es gibt keine Verbindung, die mich da mit der Bahn hinbringt. Das ist verrückt, ne? Also da denkt man wirklich, was ist los? Das gibt's auch gar nicht. Dann denkt man ja schon ans Fliegen, was ja noch irrer ist, ne?
Ja, also ich glaube, die Frage ist nicht, was da dringend passieren muss, sondern eigentlich muss man fragen, was hätte passieren müssen. Also alleine bei der Deutschen Bahn reden wir jetzt über einen jahrzehntelangen Sanierungsstau mit veralteter Technik und Gleisanlagen. Und aktuell wird auch viel gebaut, weswegen wahrscheinlich deine Problematik auftaucht. Und auch die Generalsanierung der Deutschen Bahn ist ja angekündigt worden. Aber das Fiasko das sehen wir halt jetzt, ne? Also wir haben Verspätungen, wir haben Ausfälle und wenn ich das Wort Schienenersatzverkehr höre, dann kriege ich schon immer so ein, also nicht nur eine Gänsehaut, da werde ich, das macht mich wahnsinnig, weil das ist wirklich, das funktioniert einfach nicht. Also deswegen ist trotz des 49-Euro-Tickets beispielsweise die Gefahr halt relativ groß, dass die Leute umsteigen aufs Auto oder halt erst gar nicht auf die Bahn umsteigen, weil im Stau stehe ich auch, aber da bin ich halt immer noch selbstbestimmt, ne? Und im Zweifel funktioniert auch die Klimaanlage. Das ist natürlich aktuell wirklich, und ich habe es eingangs ja gesagt, bei mir auch gerade eine große Problematik. Allerdings muss man auch sagen, bei allem Frust, und das sage ich als jemand, der eigentlich seit der 5. Klasse durchgehend mit den Öffentlichen unterwegs ist, da ist auch Verständnis vorhanden. Also auch Straßen müssen mal gebaut werden, auch da haben wir Baustellen, das ist mal wieder so ein anderes Feeling, ne? Was Pendler aber und mich vor allen Dingen tierisch nervt, und das habe ich gestern Abend auch wieder festgestellt, dass die fehlende Information und oder die gar keine, also die zu späte Information oder die gar keine Information sozusagen, die macht einen dann rasend und die lässt einen so hilflos erscheinen, ne? Wenn ich vorher informiert werde und mitgenommen werde in diesen Prozessen, dann kann ich entscheiden, dann bin ich immer noch ein bisschen selbstbestimmt, hole ich mir noch einen Kaffee, gehe ich wieder ins warme Bahnhofsgebäude und verlasse mich drauf, dass die Bahn dann auch wirklich zu der Uhrzeit kommt, wie es in der App angesagt ist. Oder denke ich, wenn ich morgens auf die App gucke, ach, ich glaube, das wird heute nichts, ich bleib direkt zu Hause und arbeite im Homeoffice. Also das ist natürlich irgendwie so ein Zwischending zwischen sehr viel Frust, aber wo man auch sagen muss, man kann da auch mal lobend. Also das 49-Euro-Ticket war einfach ein richtiger Schritt. Und wenn alles funktioniert, dann ist die Bahn teilweise auch unschlagbar im Gegensatz zu anderen Verkehrsmitteln. Und da muss man einfach auch mal sagen, dass die Kollegen der Nah- und Fernverkehrsplanung da auch einfach einen guten Job machen. Also eigentlich ist die Bahn schon eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn es funktionieren würde, hundertprozentig.
Ich habe dann noch eine Frage, weil wenn wir Richtung Zukunft und Mobilitätsform der Zukunft denken, wird ja auch gerade im Bereich Megatrends viel über andere Mobilitätsformen. Da wird viel über Drohnen gesprochen, die dann auch zumindest, weiß nicht, ob irgendwann auch Beförderung von Menschen, aber von Waren machen. Es geht Richtung Seilbahn, autonomes Fahren, autofreie Innenstädte. Also wenn wir jetzt so einen Sprung machen, was kommt da noch auf uns zu? Gibt es noch weitere Mobilitätsformen, die erfunden werden oder eingeführt werden irgendwann?
Finde ich ein sehr spannendes Thema tatsächlich, aber auch, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also wenn wir mit den Seilbahnen anfangen, da gibt es schon viele Beispiele, viele Projekte und auch viele Machbarkeitsstudien, wo halt herausgestellt wird, okay, das kann funktionieren. Aber es ist halt schwer umzusetzen. Wir hatten das Projekt in Wuppertal auch und da haben es die Bürger abgelehnt, weil alleine die Flächenverfügbarkeit in so einem Agglomerationsraum relativ schwierig ist. Dann ist dieses ganze Thematik der Überfliegung von privaten Grundstücken auch ein großes Thema. Ich glaube, eine Seilbahn zum Beispiel kann da sehr gut funktionieren, wo ich glaube, dass wir uns da noch lange drauf, wo wir da noch lange drauf warten sollten und müssten, ist beispielsweise das autonome Fahren. Das wird sehr wahrscheinlich meiner Meinung nach in der Logistik eingesetzt werden können, weil dort halt auch Strecken immer wieder gefahren werden. Aber im Individualverkehr sehe ich das auch kurz- und mittelfristig ehrlich gesagt noch nicht. Und auch die Drohnen-Funktionalität vielleicht für gut Betuchte, aber dass das im Endeffekt als Mobilitätsform im urbanen Raum beispielsweise funktionieren wird, da sehe ich sehr kritisch auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich eigentlich diese Sachen mitdenken und auch offen sein für diese Form und die auch mal ausprobieren und das auch mitdenken. Aber ich glaube, wir haben eigentlich so viel Potenzial, wenn wir den Raum, den wir vorhanden haben, also den Straßenraum, einfach mal ein bisschen anders und verteilen und umverteilen, also dem Auto einfach mal ein bisschen weniger Platz geben und anderen Möglichkeiten, also andere Mobilitätsformen mehr Möglichkeiten geben. Da gibt es ja dieses schöne Bild, was ich glaube in Australien mal entstanden ist, wo 70 Leute mit dem Auto stehen und wie viel Platz sie verbrauchen, mit dem Bus, mit dem Fahrrad und zu Fuß. Das finde ich immer einen sehr guten Aufhänger. Wenn wir da einfach ein bisschen umverteilen, können wir meiner Meinung nach schon echt viel Probleme lösen.
Ja, also ich stelle mir dieses autonome Fahren ja so vor, dass die ganze Zeit rumfahren wie so Taxis und ich buche die über eine App und steige dann ein und lasse mich irgendwo hinfahren. Und diese Autos können ja alle nutzen. Und deswegen glaube ich, ich könnte mir vorstellen, da muss es generell weniger Autos geben.
So. Das könnte das funktionieren. Das ist
meine Vision dazu.
Ja, also diese Möglichkeiten gibt es ja auch schon. Ne? Also wir haben an Messestandorten beispielsweise oder auch in kleinen Versuchsprojekten auch schon die Möglichkeit, so kleine autonome Busse, die da rumfahren. Also es funktioniert ja.
Okay, also es gibt jetzt, im Hintergrund sind die ja dabei, das zu entwickeln. Da gehe ich von aus. Ne? Wir reden ja auch über die Drohnen schon. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da schon in Prozessen drüber rede. 5, 6 Jahre, dann habe ich irgendwie gedacht, also die müssten ja vielleicht langsam da sein, ne? Bei mir landen irgendwie und mich mitnehmen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich mir das vorstellen soll, aber so eine Fantasie hatte ich dann immer. Dann steige ich irgendwie so ein kleines Ding ein und dann werde ich irgendwo hingeflogen. Aber das, genau, kann ich mir auch noch nicht richtig vorstellen. Aber könnte irgendwann passieren.
Möglich wär's.
Möglich wäre es, okay. Jetzt sind wir schon in der Zukunft gelandet. Hast du einen schönen Zukunftsimpuls oder einen Tipp, also den jeder vielleicht einfach umsetzen kann oder um das Verhalten so ein bisschen in eine andere Mobilitätsform zu verändern oder sich anders zu bewegen?
Da schließen wir ja so ein bisschen an das vorherig gesagt ja schon an. Also wenn ich das von meiner Seite aus oder persönlich sagen würde, ich versuche halt häufig Wege abzuwägen und zu planen. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe nächste Woche irgendwie einen Termin beruflich, dann muss ich mit dem Auto fahren, weil ich es vielleicht nicht schaffe mit Anschlusstermin oder was auch immer, dann denke ich schon, okay, könnte ich eigentlich da auf dem Weg einkaufen und Getränke direkt einkaufen, so dass ich dann versuche, das zu kombinieren. Manchmal gucke ich aber auch irgendwie mittags schon auf meine Uhr und denke, boah, ey, bisschen mehr Bewegung wäre auch echt nicht schlecht gewesen heute, ziemlich wenig Schritte am Start. Dann versuche ich halt nach der Arbeit einfach zu Fuß einzukaufen. Oder wenn es dann viel einzukaufen ist, vielleicht noch einen zweiten Tag in der Woche mit draufzunehmen. Das funktioniert auch nicht häufig, aber wenn es klappt, freue ich mich. Also ne, da muss vielleicht jeder selber auch so ein bisschen sich die Frage stellen, wie bereit man ist, so ein bisschen die eigenen Muster auch zu durchbrechen. Natürlich immer im Rahmen des Möglichen, weil die Realität ist da häufig ein bisschen anders. Ne? Wenn ich das einer Familie mit zwei Kindern erzähle, dass sie mal irgendwie zu Fuß einkaufen gehen sollen, oder so, ne? Dann ist das was anderes, als wenn ich das dem Single erkläre, der eigentlich nur Eigenverantwortung hat. Aber auch hier finde ich, klein anfangen und aber auch vielleicht frühzeitig sensibilisieren. Also die angesprochene Familie könnte ja am Wochenende anstatt mal mit dem Auto, mal mit dem Bus in die Stadt fahren, um auch der zukünftigen Generation vielleicht schon mal so ein bisschen mitzugeben und schon mal darauf vorzubereiten, was es eigentlich alles an Möglichkeiten gibt und dass man auch sich anders fortbewegen kann und seine Mobilität gestalten kann. Also klein anfangen, alles auf einmal ist echt schwierig. Es ist irgendwie eigentlich eher ein Prozess.
Okay, gibt's Projekte, Bücher, Filme oder irgendwas Spannendes, was du empfehlen kannst, wenn man sich in diesen Bereichen Mobilität, Mindset oder ähnlichen Themen, wo du dich mit beschäftigen kannst?
Ich persönlich beschäftige mich häufig mit Dingen oder ich finde Dinge und Projekte häufig gut, die so ein bisschen dieses einfach mal machen Thema haben. Da haben wir vorhin schon mal kurz gesagt, so einfach mal ein Radweg irgendwo als Pop-up-Radweg installieren. Das haben wir in der Corona-Zeit auch häufig gesehen. Also so ein bisschen einfach mal loslegen und auch mal darauf hinweisen, auch mal zeigen, was vielleicht falsch läuft. Und was man vielleicht auch noch anders machen kann. Da ist zum Beispiel die Critical Mass ist eigentlich ganz gut. Ne? Da treffen sich hier in Wuppertal, es ist jetzt so, an jedem ersten Freitag im Monat sehr, sehr viele Radfahrer, melden dann eine Art Demonstration an und fahren zusammen durch die gesamte Stadt als Corso und machen dann darauf aufmerksam, welche Missstände es im Zweifel noch gibt. Da gibt es dann häufig auch Konflikte mit Autofahrern, die davon natürlich und verständlicherweise auch genervt sind, dass sie da jetzt ein paar Minuten warten müssen, bis der ganze Fahrradkurs durchgefahren ist. Aber das sind halt so Projekte, die lokal auch mal darauf aufmerksam machen und mal zeigen, wie es anders geht. Das finde ich persönlich immer eigentlich am nettesten vor Ort. Aber auch die Initiative Stadtradeln von den Kommunen beispielsweise finde ich super. Also da ist bei uns im Büro oder in dem Bürokomplex immer ein relativ schnell ein sehr harter Wettkampf, wer dieses Jahr denn die Krone abräumt. Also da werden auf jeden Fall Kilometer gekloppt. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz nett, wenn dann irgendwie auch Leute, die vielleicht sehr selten und sporadisch mal mit dem Fahrrad kommen, dann auch mal aufs Fahrrad steigen. Also die Entwicklung dahin ist schon gut. Es gibt jetzt auch Lehrstühle für den Radverkehr, die eingerichtet wurden, was ich auch super finde, dass einfach nur dieses Thema da beleuchtet wird.
Okay, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende unserer guten halben Stunde. Und wenn dem Nils noch Sachen einfallen, dann kommt das alles in die Shownotes mit Links und Projekten. Da hattest du ja gerade auch schon was gesagt, das packen wir rein. Und deswegen darf ich mich bedanken fürs gute Gespräch mit dir.
Ja.
Ja, danke Nils, war super. Ich fahre demnächst, glaube ich, ein bisschen Bus. Ich mag Busfahren nicht so gerne. Ich teste das mal wieder.
Ich bin auch kein Fan von Busfahren.
Neue Challenge, Busfahren.
Challenge, ja, das wäre jetzt eine Challenge, ja. Ja, danke.
Vielen Dank.
Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Shownotes.